Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Tom Funke, schön, dass Sie zuhören. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellte heute in Berlin den Jahreswirtschaftsbericht vor. Gleich mehr dazu. Und wir blicken nach Luxemburg. Da hat heute das Gericht der EU eine Milliardenstrafe der EU-Kommission gegen Intel gekippt. Zunächst aber nach Karlsruhe. Als die Politik zu Beginn der Corona-Pandemie Läden und Gaststätten und das ganze Land in einen Lockdown schickte, da schauten einige Gastwirte in ihre Versicherungsunterlagen und atmeten auf. Sie hatten eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen und hofften deshalb auf vertraglich zugesicherte Entschädigungssummen. Einzig, die Versicherungen zahlten nur in seltensten Fällen. Öfters verweigerten sie die Zahlung mit der Begründung, Corona als Krankheit sei in den Policen gar nicht aufgeführt. Dagegen haben viele Gastwirte geklagt und nun hat der Bundesgerichtshof erstmals ein Urteil gefällt. Bernd Wolf.
Bei Corona-bedingtem Lockdown bekommen Hoteliers und Gastronominnen nur dann Geld aus der Betriebsschließungsversicherung, wenn die Krankheit Covid-19 ausdrücklich im Vertrag mitversichert ist. Damit geht ein Gastwirt aus Travemünde in Schleswig-Holstein leer aus. Als er beim ersten Corona-Shutdown im Frühjahr 2020 sein Lokal direkt an der Ostseeküste schließen musste, verlangte er Umsatzausfall, wenigstens für 30 Tage, so steht es im Vertrag. Doch die Versicherung, die AXA, weigerte sich zu zahlen. Gastwirt Marco Ceccarolli enttäuscht.
Weil ich davon ausgehe, einfach wenn ich so eine Versicherung abschließe, dass solche Pandemien mit drin enthalten sind. Als Laie, ich bin ja kein Versicherungsfachmensch oder kein Jurist, dass das mit versichert ist.
Ist es aber nicht. Das Urteil ist grundsätzlich, denn sehr viele Verträge sehen so aus wie der von Ceccarolli mit der AXA. Zig versicherte Krankheiten und Krankheitserreger sind dort in einer langen Liste aufgezählt. Covid-19 nicht. Ein verständiger, durchschnittlicher Versicherungsnehmer muss sich dessen bei Vertragsschluss bewusst sein, sagt der Bundesgerichtshof, das höchste deutsche Zivilgericht. Die Vorsitzende Richterin Barbara Mayen bei der Urteilsverkündung.
Die detaillierte Auflistung einer Vielzahl von Krankheiten und Krankheitserregern macht keinen Sinn, wenn gleichwohl jede nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtige Krankheit bzw. jeder danach meldepflichtige Krankheitserreger vom Versicherungsschutz umfasst sein sollte.
Etwas anderes sei gegenüber der versicherten Gemeinschaft nicht zu vertreten. Für die Versicherungen müsse das Risiko überschaubar bleiben. Nach 2 Jahren Corona haben nun alle Versicherungen die Deckung für Umsatzausfälle durch Betriebsschließungen ausgeschlossen. Entschieden haben die 4 Richterinnen und 1 Richter des für Versicherungsvertragsrecht zuständigen Senats auch die umstrittene Frage, ob die Krankheit, die zur Schließung führt, im Betrieb selbst entstanden sein muss, etwa durch Salmonellen wegen unhygienischer Zustände, und ob nur dann Versicherungsschutz besteht. Nein, sagen sie. Auch eine flächendeckende Pandemie wie Corona, die ins Lokal reinschwappt, kann nach behördlicher Schließung zu Entschädigung durch die Versicherung führen, wenn diese Krankheit nur im Versicherungsvertrag drinsteht. Was also hätte Marco Ceccarolli, der Inhaber des Restaurante Bella Vista Travemünde, anders machen müssen, damit er den Prozess gegen seine Versicherung nicht verloren hätte? BGH-Pressesprecher Kai Hamdorf.
Wenn er nicht hier heute hätte verlieren wollen, hätte er bei Vertragsschluss im Prinzip darauf drängen müssen, dass die Versicherungsbedingungen insoweit etwas weiter formuliert werden, nicht lediglich mit einer abschließenden Liste von Krankheiten und Krankheitserregern, für die Deckungsschutz besteht, sondern mit einer offenen Liste. Dann wäre er sozusagen auf der sicheren Seite gewesen, dass auch nicht absehbare Pandemien vom Versicherungsschutz mit umfasst sind.
Klar, dass für eine solche Versicherung auch eine höhere Prämie zu zahlen wäre. Ceccarolli ist übrigens immer noch bei der AXA versichert. Die Versicherungen sind da doch alle gleich, sagt er.
Bernd Wolf über die heutige BGH-Entscheidung. Die Bundesregierung rechnet auch in diesem Jahr mit einer deutlichen Inflation von durchschnittlich 3,3%. Das steht im Jahreswirtschaftsbericht der Regierung, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor gut 2 Stunden vorgestellt hat. Neu auch, die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung soll künftig an ökologischen Grundsätzen ausgerichtet werden. Jörg Münchenberg mit Einzelheiten.
Eigentlich sind die Wirtschaftsaussichten nicht schlecht, trotz Corona. Dennoch ist Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck von den Grünen vorsichtig. Omikron hat schließlich gezeigt, dass sich die Lage auch schnell wieder ändern kann.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist gedämpft, aber gedämpft optimistisch.
So das Zwischenfazit von Habeck bei der Vorstellung des neuen Jahreswirtschaftsberichts, den das Bundeskabinett vorab gebilligt hatte. Konkret bedeutet das, die Wachstumsprognose wird von 4,1 auf 3,6% gegenüber dem Vorjahr für dieses Jahr gesenkt. Auch die Teuerungsrate dürfte weiterhin hoch bleiben. Im Jahresmittel rechnet der Wirtschaftsminister mit 3,3% nach 3,1% im Vorjahr. Doch weiterhin wirken die hohen Energiepreise sowie Lieferengpässe als Preistreiber, was vor allem schwächere Haushalte überdurchschnittlich belastet. Immerhin, auf dem Arbeitsmarkt deutet sich eine weitere Entspannung an. Die Arbeitslosenquote soll laut Prognose auf 5,1% zurückgehen. Doch nicht nur Corona sorgt weiter für Verunsicherung, sondern auch der drohende militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Zu den möglichen Folgen für die deutsche Wirtschaft äußerte sich Habeck heute jedoch nur vage.
Die Situation an der ostukrainischen Grenze ist wirklich gefährlich und angespannt. Deswegen möchte ich nicht darüber spekulieren, was wäre, wenn. Wenn es Sanktionen gibt, geben sollte, gibt es keine, die nicht auch die deutsche Wirtschaft mittrifft.
Für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft Transformation innovativ gestalten. So ist der Bericht unter einem grünen Wirtschaftsminister überschrieben, der Name dabei Programm. Dennoch widersprach Habeck heute ausdrücklich dem Vorwurf, ein ökologischer Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft sei ihm wichtiger als Wachstum.
Wenn wir also Bildung, Aufstiegs wollen, Leute kreativ werden, eine Idee haben, sie etwas verändern, dann werden sie irgendwann sich in diesem BIP wiederfinden. Zu sagen, wir verzichten auf die Idee von Wachstum, heißt irgendwann, wir verzichten auf die Idee von Fortschritt. Das kann nicht gemeint sein. Falsch wäre zu sagen, Wachstum blind, ohne Rücksicht auf die anderen Indikatoren, das ist der Selbstzweck der Wirtschaft.
Erstmals werden in einem Sonderkapitel auch nachhaltiges und inklusives Wachstum mit aufgenommen. Neue Faktoren also, etwa die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt. Nachfragen nach einer Abschwächung der grünen Elemente im Jahreswirtschaftsbericht auf Druck der FDP hin, wies Habeck zurück. Es habe kein Gerangel mit dem Finanzministerium gegeben, der Bericht sei einvernehmlich beschlossen worden. Am Mittag hatte sich der Wirtschaftsminister bei der Fragerunde im Parlament gegenüber deutlicher Kritik der Opposition wegen der kurzfristigen Absetzung der KfW-Förderprogramme für energieeffiziente Gebäude bereits verteidigen müssen. Habeck verwies dabei auf eine Überförderung. Zudem hätten die Mittel für die eingereichten Anträge nicht mehr ausgereicht. Die Opposition sprach dagegen von einem massiven Vertrauensbruch bei den Antragstellern.
Jürg Münchenberg zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. Zu Beginn der Corona-Pandemie, da holte der frühere Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Bazooka raus und versprach für betroffene Unternehmen und Solo-Selbstständige schnelle, unbürokratische Soforthilfen. Das Geld wurde damals ohne eine genaue Prüfung ausgezahlt, zumindest in einigen Bundesländern. Jetzt wird geprüft und festgestellt, das Geld wurde auch an Personen ausgezahlt, denen es eigentlich nicht zusteht. Darunter auch findige Kriminelle, die diese Angebote ausgenutzt haben. In Berlin laufen etwa 5000 Ermittlungsverfahren und ein Ende ist nicht abzusehen. Und die Justiz in Berlin stöhnt, wie Claudia van Laak berichtet.
Der Berliner Verwaltung wird nachgesagt, nicht besonders schnell zu sein. Im Frühjahr 2020 bewies sie das Gegenteil. Wenige Tage nach dem bundesweit verkündeten Lockdown konnten Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer unbürokratisch und quasi mit einem Mausklick bis zu 14.000 Euro erhalten. So auch der Fotograf Simon Detel.
Keinerlei finanziellen Nachweise, keine Kalkulationen, keine Einnahmenüberschussrechnungen oder sonstigen. Ich denke mal, das wäre viel zu kompliziert gewesen. Aber jetzt die Antragstellung an sich war relativ unkompliziert.
Besonders die Solo-Selbstständigen, darunter viele Künstlerinnen und Künstler, lobten das beherzte Handeln des Senats. Erhielten sie doch vom Land auch Geld für ihre Lebenshaltungskosten. Anders als die Hilfen vom Bund, die lediglich Unterstützung für die Betriebsausgaben vorsahen. Kultursenator Klaus Lederer von der Linkspartei.
Und wir mussten handeln. Und wir mussten in einer sehr konkreten Situation sehr schnell handeln, um, ich sag's jetzt mal wirklich so, Hunderttausenden wirklich das Problem zu ersparen, möglicherweise ihre dringendsten Ausgaben nicht mehr tätigen zu können.
Erst auszahlen und hinterher prüfen, das war die Vorgabe der Politik und daran hielt sich die Investitionsbank Berlin, IBB. Jetzt wird zu Unrecht gezahltes Geld zurückgefordert. Jens Holtkamp, Sprecher der IBB.
Bei diesen tiefen Prüfungen gehen wir bei Verdachtsfällen so vor, dass wir schauen, gab es da jetzt eine Berechtigung? Und wenn es die Berechtigung nicht gab, gibt es diese sogenannte Tiefenprüfung. Und wenn man feststellt, die Antragsberechtigung hat nicht vorgelegen, dann machen wir Rückforderungen. Und wir haben jetzt im Augenblick, um ein paar Zahlen zu nennen, schon 1800 Rückforderungsverfahren eingeleitet. Und da sind auch 3,8 Millionen Euro schon zurückgekommen von Anträgen, die nicht berechtigt waren.
15% der insgesamt ausgeschütteten Corona-Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer sind bereits wieder zurückgeflossen. Teils nach tiefen Prüfungen durch die Förderbank, teils waren die Subventionsempfänger so ehrlich und haben von sich aus das Geld zurücküberwiesen. Doch auch Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft sind tätig geworden. Die Investitionsbank Berlin habe es den Betrügern möglicherweise zu einfach gemacht, sagt Martin Steltner, Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft.
Und zwar wird in diesem Zusammenhang ermittelt gegen Verantwortliche der IBB, ob da möglicherweise solche Betrugstaten günstig erleichtert worden sind durch fehlende oder zu schlechte Kontrollen.
Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt sprechen von erheblichen Belastungen durch die nötigen Ermittlungen. Derzeit laufen etwa 5000 Verfahren. Die Schadenssumme schätzt das LKA auf insgesamt 100 Millionen Euro.
Claudia van Laak berichtete aus Berlin. Die Coronavirus-Variante Omikron, aktuell dominant und hoch ansteckend, macht auch vor der Deutschen Bahn nicht Halt. Deshalb hat die Bahn nun bekannt gegeben, dass seit 10. Januar die Züge im Fernverkehr mit rund 3% weniger Sitzplätzen unterwegs sind. Das alles vorsorglich, um Instandhaltungswerke zu entlasten, weil dort schon jetzt viele Corona-bedingt ausfallen. Dieter Nürnberger auch mit Eindrücken aus den Zügen selbst.
Der letzte Zug, mit dem, den ich benutzt habe, der war rappelvoll. Ich bin geimpft und da fühle ich mich nur nicht bedroht. Was soll ich sonst machen?
Ja gut, man kann sich nie sicher sein, ne? Aber viel mehr kann man ja auch nicht machen irgendwo, ne? Wie Maske aufsetzen und Abstand halten. Es ist relativ leer.
Laut Angaben der Deutschen Bahn AG fahren derzeit im Durchschnitt nur halb so viele Menschen mit den Fernzügen wie vor Corona. Doch könnte die deutlich ansteckendere Omikron-Variante hier schon bald für spürbare Einschränkungen sorgen. Auch bei der Bahn steigen die Krankenstände. In einigen Werken ist die Quote schon zweistellig, weswegen die Sitzplatzkapazität bereits vor 2 Wochen um rund 3% reduziert wurde. Die Bahn AG teilt schriftlich mit, dass der Betrieb derzeit noch ruhig und weitgehend reibungslos verlaufe. Zitat:
Wir haben derzeit nur minimale Anpassungen im Fahrplan vorgenommen, indem auf einigen Verbindungen, etwa zwischen Köln und Frankfurt, zu Zeiten mit weniger Fahrgästen statt 2 Zugteilen nur einer unterwegs ist.
Steigen die Krankenstände aber weiter, könnte es vor allem in den DB-Fernzügen künftig deutlich enger werden, sagte Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn heute Vormittag im Deutschlandfunk. Der Grund?
Sie können heute einen modernen ICE so gut wie gar nicht kürzen. Sie können allenfalls dort, wo 2 kurze ICEs zusammengekuppelt sind, nur mit einem Teil fahren. Das würde aber bedeuten, eine Reduktion der Sitzplätze um 50%. Und das kann dann schon zu deutlichen Steigerung der Fahrgastzahlen in dem Zug führen und damit zu deutlich weniger Abstand.
Die Bahn AG als bundeseigenes Unternehmen hat ihren Zugverkehr seit Beginn der Pandemie vor knapp 2 Jahren stets aufrechterhalten, unterstützt von der Politik. Diese Vorgabe will auch der neue Bahnbeauftragte der Bundesregierung, der FDP-Politiker Michael Theurer, beibehalten. Das sei weiterhin wichtig. Der Staatssekretär im Verkehrsministerium sieht aber Pünktlichkeit und bessere Fahrgastinformationen als Baustellen an. Hintergrund: Im vergangenen Jahr waren nur noch rund 3/4 der Fernzüge pünktlich. 2020 waren es noch 82% gewesen. Und in puncto Fahrgastinformationen fordert auch der Fahrgastverband Verbesserungen, etwa beim Reservierungssystem, denn eigentlich sollte derzeit jeder 2. Platz frei bleiben, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.
Informationen von Dieter Nürnberger. Der DGB, der Dachverband von 8 Einzelgewerkschaften, er könnte künftig erstmals von einer Frau geführt werden. Nachdem DGB-Chef Rainer Hoffmann sich nach 8 Jahren an der Spitze verabschiedet und Michael Vassilades von der Gewerkschaft IG Bergbau Chemie Energie mit der Nachfolgesuche betraut wurde, präsentiert diese jetzt die frühere SPD-Generalsekretärin und jetzige Bundestagsabgeordnete Yasim Fahimi als Nachfolgerin, Georg Schwarte.
Sie wäre die erste Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die 54-jährige SPD-Politikerin Yasmin Fahimi soll im Mai beim DGB-Bundeskongress als Nachfolgerin des nach 8 Jahren aus Altersgründen ausscheidenden DGB-Chefs Rainer Hoffmann werden. Fahimi, die seit 2017 für die SPD im Bundestag sitzt, hat eine lange Gewerkschaftskarriere bei der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie hinter sich, war Gewerkschaftssekretärin, Abteilungsleiterin beim Hauptvorstand. 2014 machte der damalige SPD-Chef Gabriel die Frau aus Hannover zur Generalsekretärin seiner Partei. Es blieb bei einem einjährigen, nur mäßig erfolgreichen Gastspiel. 2016 dann holte die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles Fahimi als beamtete Staatssekretärin in ihr Ministerium. In einer Pressemitteilung lobte der DGB die nominierte SPD-Politikerin als ausgesprochene Arbeitsmarkt- und Ausbildungsexpertin. Der Bundesvorstand des DGB, der Dachverband von 8 Einzelgewerkschaften ist und rund 5,8 Millionen Mitglieder repräsentiert, hat die 54-Jährige jetzt einstimmig nominiert. Elke Hanak soll demnach als stellvertretende Vorsitzende im Mai für eine weitere Amtszeit gewählt werden.
Georg Schwarte berichtete. Schauen wir in die Ukraine. Da haben Russlands Kriegsdrohungen schon jetzt wirtschaftliche Folgen, ganz ohne Einmarsch. Investoren fliehen aus ukrainischen Euroanleihen und die Firmen tauschen ihre Exporterlöse nicht in die heimische Währung. Und die Nationalbank musste seit Jahresbeginn schon über 500 Millionen US-Dollar an Devisenreserven verkaufen, um die Landeswährung zu schützen. Über die schon jetzt spürbaren wirtschaftlichen Folgen für die Ukraine, Florian Kellermann.
In einer Videoansprache versuchte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in der vergangenen Woche, die Menschen in der Ukraine zu beruhigen. Ein Einmarsch stehe nicht unmittelbar bevor. Dass Russland Truppen an seiner Westgrenze zusammenziehe, habe im Moment einen anderen Sinn. Im Moment haben wir es mit einem Angriff nicht auf unser Staatsgebiet, sondern auf eure Nerven zu tun. Ihr sollt in beständiger Angst leben. Es geht Russland auch darum, die Investoren zu beeinflussen und unsere Konjunktur zu schwächen. Wir sollen geschwächt werden und unser Widerstand aufgeweicht werden. Die Ukrainer sollten nicht zur Wechselstube rennen, um die heimische Währung Hryvnia in westliche Devisen zu tauschen, so der Präsident. Auch für Hamsterkäufe gebe es keinen Anlass. Doch längst nicht alle hören die Appelle des Präsidenten. Die ukrainischen Nachrichten lassen daran keinen Zweifel. Die heimische Währung Hryvnia verliert derzeit massiv an Wert. Mehr noch als die Ukrainer selber seien dafür Investoren von außerhalb verantwortlich, erklärte ein Experte der Internetzeitung Ukrainskaya Pravda. Am stärksten fiel die Hryvnia am Donnerstag, dem 13. Januar. Das war der Tag, an dem russische Diplomaten Drohungen gegen die Ukraine aussprachen, als gehörten sie einer Straßengang an. Darauf haben nicht nur die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger reagiert, sondern auch die Investoren. Die lesen Zeitungen und begannen, ukrainische Wertpapiere zu verkaufen. Die Preise für ukrainische Euro-Anleihen fielen seitdem dramatisch. Ein existenzielles Problem wird das für die Ukraine spätestens dann, wenn sie auslaufende Anleihen durch neue ersetzen muss. Der dafür zuständige Direktor der Nationalbank erklärte bereits vergangene Woche, im Moment sei die Ukraine nicht in der Lage, auf dem freien Markt Kapital aufzunehmen. Die ukrainische Wirtschaft selbst verstärkt die Finanzkrise. Exporteure zögern damit, ihre Exporterlöse in Hryvnia zu tauschen. Der ukrainische Ökonom Oleg Pensin sagte gegenüber Radio Svoboda, dies erhöht das Überangebot an Hryvnia und drückt auf den Kurs. Dieser fällt, obwohl die Nationalbank interveniert. Sie verfügte zum Jahresbeginn über rund 30 Milliarden US-Dollar an Devisenreserven. Seitdem hat sie schon etwa 750 Millionen US-Dollar verkauft. Damit stützt die Bank den Kurs der heimischen Währung, unter anderem um einer Panik in der Bevölkerung vorzubeugen.
Florian Kellermann über die ukrainische Wirtschaft. 2009 verhängte die EU-Kommission gegen Intel eine Geldbuße von mehr als 1 Milliarde Euro. Der Grund? Intel soll Rabatte für Computerhersteller gewährt haben, wenn sie PCs mit Intel-Prozessoren ausstatten. Diese Entscheidung hat heute das Gericht der EU in Luxemburg teilweise aufgehoben. Begründung? Die Kommission habe nur eine unvollständige Prüfung vorgenommen. Hintergründe von Peter Kapern.
Niederlage für die Wettbewerbshüter der EU-Kommission in Luxemburg. Das EU-Gericht erster Instanz kippte eine Geldstrafe in Höhe von 1,06 Milliarden Euro, die die EU-Kommission 2009 gegen Intel verhängt hatte. Wettbewerbskommissarin damals war Nelly Kroes aus den Niederlanden. Deren Nachfolgerin Margrethe Vestager machte heute erst einmal deutlich, dass sie mit der Causa Intel persönlich nichts zu tun hat.
The case, it's now more than a decade ago, the case was taken by the Commission and decided.
Dass wir verloren haben, geht auf einen Fall zurück, den die EU-Kommission vor mehr als 10 Jahren entschieden hat, so Vestager. Also weit vor ihrer Zeit als Wettbewerbskommissarin. Das hervorzuheben war ihr mutmaßlich wichtig, weil auch sie schon mit von ihr verhängten Geldstrafen in Luxemburg Schiffbruch erlitten hat. 2009 also war Intel nach Luxemburg gegangen, um gegen die von der Kommission verhängte Geldstrafe zu klagen. Die Begründung der Wettbewerbshüter damals, Intel habe Preisnachlässe für Kunden dazu benutzt, den Konkurrenten AMD im Wettbewerb auszuschalten. Missbrauch einer Marktposition, so heißt das. Damals bekam die Kommission in erster Instanz recht. Die zweite Instanz, der EuGH, aber erkannte Mängel im Urteil und verwies die Sache zurück an das Gericht erster Instanz. Und das kassierte heute das eigene Urteil aus dem Jahr 2014. Mit der Begründung, dass die EU-Kommission die Argumente des Chipkonzerns Intel damals nicht intensiv genug geprüft habe. Und das muss Margrethe Vestager jetzt erst einmal verdauen. Wir müssen das Urteil erst einmal genau studieren und sehen, was wir daraus lernen können, so die Kommissarin am Mittag in Brüssel. Das braucht seine Zeit und dann melden wir uns wieder, wenn wir alles sorgfältig gelesen haben. Und dann wird sie auch entscheiden müssen, ob die Kommission noch einmal in die nächste Instanz geht. Intel wird nämlich derzeit von der Kommission stark umworben für einen Ausbau der Chipproduktion innerhalb der EU. Die will ihren Anteil an der weltweiten Produktion hochwertiger Halbleiter binnen 10 Jahren von derzeit 20% auf 30% steigern. Intel scheint bereit, massiv in Europa zu investieren.
Information von Peter Kapern. Die teilweise Aufhebung der Milliardenstrafe der EU-Kommission gegen Intel. Gab es darauf auch Reaktionen an den Börsen? Die Frage geht an unseren Börsenkorrespondenten Klaus-Rainer Jackisch.
Ja, die gab es in der Tat, denn wenn nun diese Strafe eben nicht ganz bezahlt werden muss, dann bedeutet das natürlich, dass mehr Geld in der Kasse hängen bleibt. Das ist gut für den Gewinn und gut für die Aktionäre. Die reagieren darauf, ein Plus von rund 2% bei der Aktie.
Mit überraschend starken Quartalsergebnissen und einem optimistischen Ausblick konnte heute auch Microsoft aufwarten. Wie wirkt sich das aus?
Ja, in der Tat, auch hier gibt es Kursaufschläge, denn das Geschäft lief wirklich blendend, insbesondere im Homeoffice. Microsoft bietet dort ja zahlreiche Anwendungen an, etwa für Videokonferenzen oder E-Mail-Systeme. Auch die Cloud läuft sehr gut. Ein Aktienplus insgesamt von rund 4% nach diesen guten Ergebnissen.
Auch Airbus zählt heute zu den Gewinnern im DAX. Woran liegt das?
Das liegt vor allem an dem Geschäft mit Hubschraubern, die ja dort auch gebaut werden. Das war während der Corona-Krise weitgehend zum Erliegen gekommen. Jetzt zieht es aber wieder an und das wird positiv gesehen. Es gibt eine ganze Flut von guten Unternehmenskommentaren heute der Analysten. Der Aktienkurs deshalb mit einem Plus von 4,5%. Wohl auch in der Hoffnung, dass die Gesamtbilanz, die in den nächsten Tagen bekannt gegeben wird, ganz gut ausfällt. Boeing, der große Konkurrent, der hat diese Gesamtbilanz für das vergangene Jahr heute schon veröffentlicht. Da sieht es allerdings eher trüber aus, denn die B787, der Dreamliner, macht ganz große Probleme. Wieder ein Milliardenverlust von 4,3 Milliarden US-Dollar, der dritte Verlust in Folge. Die Aktie gibt rund 3,6% nach. Der gesamte deutsche Aktienindex, der ist hingegen in der Pluszone, steht bei 15.412 Punkten, 288 mehr als gestern oder ein Plus von 1,9%. Eine Gegenreaktion zu den starken Verlusten vom Montag.
Das ist ja insgesamt eigentlich ein klein wenig verwunderlich, weil heute steht ja auch noch die FED-Entscheidung an. Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie da mit Blick auch auf den Euro?
Ja, Sie haben völlig recht. Normalerweise halten sich vor solchen Entscheidungen ja die Anleger immer sehr zurück. Man sollte nicht zu viel in dieses Plus heute interpretieren. Die Nervosität, die ist sehr hoch und dementsprechend schwanken die Kurse sehr stark. Der Euro allerdings, der reagiert tatsächlich. Er gibt weiter nach auf einen Dollar 12,81.
Und zum Schluss noch kurz ein Blick auf den Rentenmarkt und Goldkurs.
Ja, bei den Renten heute unveränderte Geschäfte, die Umlaufrendite ebenfalls unverändert bei minus 0,21%. Und die Feinunze Gold, sie kostet 1.833 US-Dollar. Das sind 17 weniger als gestern.
Klaus-Rainer Jackich mit den Börseninformationen. Vielen Dank. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Tom Funke dankt für Ihr Interesse. Hier folgen jetzt die Nachrichten und danach Kultur heute mit Mascha Drost. Thema da, die Herrero und Nama fordern ein neues Versöhnungsabkommen mit Deutschland.